bei Benz und ich. Vom Daily Driver zum Profi. Du fühlst dich jung und du hast Stil. Du suchst nach etwas Echtem aus Blech und Chrom. So etwas fährt man nicht, so etwas lebt man. Tag für Tag. Und wir zusammen sind mehr als nur Fans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist wieder euer Marcel von mbbaurein.de und auf der anderen Seite von Deutschland, hätte ich fast gesagt, auf der anderen Seite meines Laptops, der liebe Jörn von No Ghost Germany. Grüß dich, Jörn. Moin.
Moin, moin. Hallo.
Wir haben wieder Fanpost erhalten und wir sind, also wenn ich jetzt sage belehrt worden, meine ich das natürlich nicht negativ, sondern im Positiven. Wir haben auch danach gefragt, wie der gute Ivan eigentlich gesprochen werden soll, möchte. Und ja, er schreibt uns tatsächlich, wie die Aussprache ist. Und zwar ist es wohl ein nordischer Name. Und ja, er wird aus wohl ausgesprochen. Aus dem Friesischen, ja. Ist das nicht nordisch? Ist nordisch automatisch viel weiter oben? Für mich war das jetzt nordisch.
Ja, gut, kann man dann. Also nordisch ist ja schon, da sagt man ja schon fast irgendwie so Richtung Wikinger-Namen und sowas in die Richtung.
Ah, okay. Ja, nee, dann ist es nicht nordisch.
Ja, es ist auch ein nordischer Name, das bleibt schon noch. Aber ich glaube, dass da eher so diese, weil die auch so im Moment sehr in sind, diesen ganzen Wikinger und ich weiß nicht, von den Serien, was da so im Fernsehen lief und so weiter, so in diesem angelehnt die Namen, dass die auch total in sind. Und das würde ich dann eher so als nordische Namen bezeichnen, was dann wirklich richtig Richtung Norden geht. Norddeutschland, okay, dann hast du recht.
Na gut, ich meine, man muss immer sehen, ne? Also für mich ist das alles oberhalb von Köln ist nordisch, norddeutsch. Für Münchner ist alles ab Straubing Norden, ne? Also für dich ist natürlich Norden was völlig anderes.
Also für mich ist der Norden das Zentrum der Welt.
Auch so. Das verstehe ich natürlich. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Unser Ivan heißt eigentlich Ivan. Genau, also er sagt, die Aussprache ist so ähnlich wie das Ivan. Und nur halt dann halt mit W. Also so wie man den russischen Ivan ausspricht, ist es der Ivan. Eigentlich ganz einfach, wenn man es weiß.
Nur ganz ohne W.
Nur ganz ohne W?
Ivan.
Ja, genau. Gut. Ja, zu diesem Thema. Also er kommt aus dem Westerwald und kann sich auch nicht erklären, warum seine Eltern ihm diesen norddeutschen Namen gegeben haben. Aber er berichtet halt auch, dass über seine 37 Jahre, die er schon auf dieser Welt mit uns verbringt, ist es halt so, dass sehr viele Menschen mit dem Namen halt auch Probleme haben und nicht genau wissen, wie er auszusprechen ist. Aber wir waren wohl sehr nah dran im Gegensatz zu anderen, wenn ich das so interpretiere, was er da geschrieben hat. Hm. Und je nach Namen kann man ja schon relativ kreativ werden. Die einen halt positiv kreativ, die anderen einfach nur deppert kreativ. Ja, solange es nicht beleidigend ist, ist alles schön, oder? Also ich sag ja zu dir auch manchmal Jörg und merke direkt, das war falsch.
Ja, ich kenne das auch. Also Jörn ist ja jetzt auch nicht so der, ich meine, die kennt man, aber ist nicht so an jeder Ecke der Name. Und da gibt es Jörn, Björn, Jörg, Jürgen, Björk.
Björk ist auch gut.
Ja, und ein Kollege von mir hatte seinen Sohn Björk genannt. Ist eben auch wieder so ein nordischer Name. Das sind dann eben so Varianten. Ich meine, Björk hat man mich jetzt noch nicht genannt, aber Jörg, Björn, Jürgen, das gibt's natürlich alle Nase lang, nicht? Das ist so.
Aber ich weiß ja nicht, das ist doch schon dann wieder die Vorlage für die Deppen in der Schule, die dann ihn dann Birkenstock nennen, oder?
Ja, das kann natürlich sein. Da bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht drauf gekommen, aber ja, kann sein. Allerdings bin ich ein Freund von diesen Plattwitzen. Das mag ich ganz gerne. Hätte von mir sein können.
Also ich hatte meine Arbeitskollegin, die hat mich grundsätzlich, aber jetzt nicht, weil sie es nicht besser wusste, sondern einfach, weil sie es witzig fand, liebevoll meinte, die hat mich immer Marzelle genannt.
Ja, Marzelle.
Kann man machen. Meine Oma kam aus dem Osten von Deutschland, die hat grundsätzlich Marcel gesagt.
Das finde ich jetzt, das klingt eher schräg. Tatsächlich, das klingt eher schräg. Das tut mir eher noch in den Ohren weh.
Das hat auch niemand verstanden.
Ich kenne aber tatsächlich, oder ist nun inzwischen leider verstorben, aber ich kannte jemanden, der hat eigentlich auch Marcel, also Schreibweise Marcel, gehießen. Und der ist aber immer Marshall genannt worden. Das hat sich irgendwann so eingebürgert, dass er immer Marshall genannt wurde. Wie das zustande kam, kann ich nicht sagen, aber den kannte jeder nur unter Marshall.
Also da finde ich Marcelle gar nicht so abwesend. Abwegig.
Nee, finde ich auch. Ja, find ich auch. Das kann man machen, aber Marcel, das finde ich ganz schlimm. Also da kann ich tatsächlich, es gibt ja nun auch, das ist ja so die gleiche Geschichte, wenn Soße oder Soße. Ich bin ganz klar Mannschaft Soße. Aber wie gesagt, wenn dann jemand Soße sagt, das hört sich in meinen Ohren auch ganz, ganz, ganz übel an.
Also ich glaube, ich bin auch Team Soße, glaube ich tatsächlich.
Nein!
Aber man müsste das mal irgendwo im Gespräch, müssen wir das mal einbringen, ohne dass man bewusst drüber nachdenkt.
Aha.
Ja. Unsere Azubis lachen immer über mich. Also ich habe ja mal erzählt, mein Opa kam so aus dem Kölner Raum, Plattdeutsch so ein bisschen, ne? Und oder Kölner Platt viel eher. Und es war halt total normal, dass man diesen Raum, wo ein Schreibtisch und ein Computer drin ist, das ist das Büro. Das ist nicht Büro, das ist das Büro. Ich kenne das Wort nicht anders.
Echt?
Ja.
Na gut, das ist aber da bei euch, wollte ich sagen, das ist da bei euch eher noch so, dass das so betont wird, ne?
Ja.
Da habe ich jetzt, also für mich ist es jetzt zum Beispiel auch Parmesan-Käse.
Was ist es sonst?
Parmesan.
Also zweimal, ein paar Mal Mesan.
Ja, irgendwie so. Also ganz komisch und angeblich, das kann ich nicht verifizieren, soll das wohl der Italiener auch Parmesan nennen. Naja gut, okay. Also wir driften ab.
Nur ein bisschen. Aber um dann da wieder die Kurve zu kriegen, ich würde mal sagen, bei 80% der Deutschen besteht der Parmesan, den die essen, sowieso aus Grana Padano und die wissen eh nicht, was sie da essen.
Das ist möglich. Ich bin nicht so ein Käse-Liebhaber oder Käse-Tenner. Liebhaber, also ich mag Käse gerne, aber auch kein Liebhaber jetzt, aber ich mag Käse gerne. Aber tatsächlich kann man mir da auch noch ganz viel beibringen. Das wäre dann der Stoff für einen anderen Podcast.
Mein Käse und ich.
Genau. Wir werden, wie war das hier? Wir werden vom Dings zum Käseprofi, vom Laien genau. Zum Käseprofi.
Zum, möchten Sie mal probieren? Zum Käseprofi. Ich musste übrigens letztens auch wirklich in unseren Podcast denken. Ich gucke ganz gerne hier, ich weiß gar nicht, ob das bei euch so verbreitet ist, also überregional ist es eh, aber es ist im Endeffekt ein amerikanischer TV-Sender, die zeigen so viel Reality-Sachen und Reportagen und so ein Kram. Und da ist jetzt eine Sendung mit einem Hautarzt, der so Tumore entfernt und so. Und weißt du, wie diese Sendung heißt? Zumindest ins Deutsche übersetzt. Mein Tumor und ich. Doch. Die klauen also einfach unseren Titel.
Kenne ich aber tatsächlich nicht. Weiß nicht, also ich gucke tatsächlich ganz, eigentlich gar kein Fernsehen. Also wenn ich was gucke, dann gucke ich mir irgendwie auf irgendeinem Streaming-Portal, gucke ich mir dann eben die Serien oder was an, was ich sehen möchte. Aber ansonsten Fernsehen gucke ich überhaupt nicht mehr. Deswegen kenne ich das auch nicht.
Ja, das kenne ich tatsächlich auch nur aus der Vorschau. Also gesehen habe ich diese Sendung auch nicht. Also ich kann dann weder was zu sagen, noch irgendwie irgendwas werten. Aber ich fand halt den Titel irgendwie einprägsam. Ich weiß auch nicht warum. Der war so gewohnt.
Ja, aber es ist schon krass. Mein Tumor und ich, das hört sich ja schon so an wie so mein bester Freund und ich. Also das
naja, gut. Wir waren eigentlich bei Even. Wir sind irgendwie, genau. So jetzt gucken wir da mal rein, weil er hat uns natürlich wieder fleißig kommentiert, nachdem die Folge online gegangen ist. Ich muss gerade mal gucken, ich habe gerade irgendwie eine andere Sitzposition als sonst. Ich hoffe, das mit dem Ton ist jetzt nicht sehr schwankend für euch. Ich versuche das dann in der Nachbearbeitung ein bisschen runterzuregeln, aber irgendwie, ich glaube, jetzt habe ich die Position wie sonst. Ich habe gerade eben das Mikro nämlich irgendwie noch neben mir stehen gehabt, ich weiß auch nicht warum.
Ich sehe gerade zum Thema Sonderausstattung, Abos und so weiter, dass er da jetzt nun richtig Angst hat, weil er sich einen neuen Wagen bestellt hat, wo ihm das nicht bewusst war, dass das möglicherweise alles, also dass da eben diverse Funktionen nur über Abos laufen. Diese Angst kann ich durchaus nachvollziehen, hätte ich auch. Ich bin da vielleicht aber auch ein Ticken zu schwarzmalerisch. Das mag sein, aber generell glaube ich, dass, also das wäre interessant, wenn Evan uns dann einfach mal erzählen kann oder schreiben kann, wie auch immer, wie seine Erlebnisse waren eben genau mit diesem Thema. Also er sagt, er hat einen, was war das, jetzt bekommen wir bald unseren EQV 300. Mhm,
genau.
Ja, wenn er da einfach mal erzählt oder wenn du Evan das einfach mal erzählen kannst, was du oder schreiben dann halt in einem Kommentar, wie deine Erfahrungen dann waren. War es tatsächlich so, dass da irgendwo so Aha-Effekte waren, dass du sagst, das ist aber richtig krass, dass das jetzt nicht mehr inklusive ist, sondern nur noch per Abo? Oder merkt man es gar nicht so, sind es einfach ganz viele, ich sag mal, Sonderausstattungen, die man eigentlich, ja, die man gar nicht so, ja, wo man gar nicht so mit in Kontakt kommt, wenn man jetzt nicht so ein Sonderausstattungsfetischist wie Marcel ist. kleine Spitze. Ja, wie das ist. Also das würde mich mal interessieren.
Ja, nee, auf jeden Fall. Da hätten wir dann halt ja auch jemand, der es dann quasi mit dem neuen Fahrzeug auch direkt dann mal schildern kann, wie das da so ist. Man weiß natürlich auch nicht, wenn das jetzt irgendwo auf irgendeinem Weg die Welle nochmal macht. Das Mercedes ist ja sowieso gerade so ein bisschen im Wandel mit Luxusmarke, doch nicht mehr. Wir bauen eine A-Klasse, wir stampfen die ein, wir bauen ein CLA jetzt und hin und her und wir sind doch nicht mehr nur Luxusmarke und hin und her. Also da kriege ich, ich glaube, die kriegen da sowieso gerade im Moment nicht so richtig die Kurve, was sie eigentlich sein wollen. Und das heißt ja auch dann nicht zwingend, dass Stand heute mit diesem ganzen digitalen Kram, der eventuell dann auch überhaupt dann später noch so ausgeliefert würde. Aber trotzdem bin ich da sehr interessiert, wie das dann wirklich ist, wenn Evan oder seine Familie, das lese ich gerade gar nicht raus, mit jetzt, wir bekommen bald, ne, wer auch immer diesen Wagen dann bekommt, aber Evan wird ja auf jeden Fall da Zugriff drauf haben, dass man da dann auf jeden Fall mal die Schilderung sich horchen kann, was ist da jetzt. Und aufgrund der gar nicht so ewig großen Distanz zwischen zumindest meinem Standort und Evan. Vielleicht kann man sich ja dann tatsächlich auch mal bei ihm irgendwo oder in der Nähe mit ihm mal treffen und sich das Ganze mal anschauen, weil wir haben halt überhaupt keinen Zugriff auf so ein modernes Auto, um mal da irgendwelche Aussagen tätigen zu können. Wie ist es jetzt wirklich, das mal auszuprobieren, zu sehen und nicht nur zu lesen oder in Prospekten sich anzuschauen. Vielleicht kann man da das ein oder andere sich dann bei ihm hier vielleicht mal anschauen. Vielleicht hat er da Lust zu und dann könnten wir uns das mal gemeinsam anschauen.
Also letztendlich interessiert mich dann eben auch, und das wäre dann was, was man mit einfangen kann, ja, die Gedanken, die er dann hatte, oder wer jetzt auch immer den Wagen fährt, wie es dann eben ist, wenn man manche Dinge eben doch abonnieren muss, wenn man dann sagt, die möchte ich eigentlich schon ganz gerne wieder haben, oder wie gesagt, merkt man es vielleicht gar nicht ganz so sehr.
Ja, das ist halt wirklich die Frage. Also mir ist tatsächlich immer noch, ich versuche immer noch was Positives oder ich denke sehr positiv eigentlich drüber und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich mir für 140.000 Euro, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, eine S-Klasse bestelle und soll dann das alles noch Add-on kaufen. Da habe ich ja wirklich die Hoffnung, dass es da einfach drin ist oder dass man sagt, hier dieses Exclusive-Abo hieß es, glaube ich, ne? Ich muss mal gerade gucken, Excellence-Paket, das ist halt einfach für 5 Jahre da einfach mit drin. Und wenn du es danach weiter nutzen willst, schmeiß mal bitte Geld ein. Da würde ich noch sagen, okay. Aber wenn ich grundsätzlich das nicht hätte und das immer on top kaufen müsste, da hätte ich wirklich ein Problem mit. Das finde ich bescheuert.
Ja, das finde ich eben auch. Aber gut, das müssen wir einfach mal durch Reaktionen vielleicht erfahren. Ich meine, da wird man sicherlich dann auch in der einen oder anderen Autozeitschrift irgendwie was drüber erfahren. Aber das jetzt mal so live an, oder nicht live, aber das so an der, direkt von den Leuten nochmal mitzubekommen, das wäre interessant. Wer sich denn dann irgendwie so einen Wagen gekauft hat oder ja, und vielleicht auch als Firmenwagen irgendwie sowas gekriegt hat, da kann man dann ja schon vielleicht das ein oder andere mitbekommen.
Ja, und was in so einem Halbsatz ich jetzt nur mal einwerfen möchte, er schreibt halt auch, also wir wissen durchs Lesen ja, dass er einen Alltagswagen, einen BMW i3 fährt und er schreibt halt, dass diese meisten Funktionen, die wir beim letzten Mal genannt haben, die in der MyBMW-App einfach kostenlos drin sind. Also ich habe auch noch mal gelesen so ein bisschen bei Mercedes, also es ist teilweise so, dass zwar die Funktion und das, was wir alles geschildert haben, ist auch so, wie es war. Aber es gibt halt Funktionen, die lassen sich mit der App kostenlos benutzen. Wenn ich sie aber aus der Ferne benutzen will, übers Internet, dann ist es wiederum aufpreispflichtig. Aber ich brauche nicht vorm Auto stehen, um dann zu programmieren, bitte geh in einer Stunde das Fenster auf und zu. Also das ist irgendwie, sowas möchte man halt übers Internet benutzen, wenn man das benutzen möchte, weil alles andere macht halt wenig Sinn. So, und da dann zu sagen, da wollen wir dann Geld für, ich weiß, also klar, man muss überall gucken, was kostet das, man muss seine Kosten decken und alles wird teurer und hin und her und auch so eine Firma wie Mercedes, BMW, Audi, die haben andere Ausgaben als vor 10 Jahren oder auch meinetwegen vor 2 Jahren, aber trotzdem, meine Ansicht ist, wenn ich doch so ein geiles Produkt entwickle, eine geile Funktion, eine geile Idee habe, dass das zwar bezahlt werden muss, ja, aber ich will mich doch damit brüsten, guck mal, mein Auto kann das und nicht, mein Auto kann das, wenn du es dazu kaufst. Also dann kann ich auch sagen, mein Renault Panda ist ein geiles Auto, oder? Der Renault Panda, wer kennt ihn nicht? Der hat Sitzheizung drin. Und dann sagt der Jörn zu mir, ja wirklich, habe ich ja noch nie gesehen, hat das Auto doch gar nicht. Doch, meiner hat Sitzheizung. Und dann gehst du da hin und siehst meine ATU-Sitzauflage, die da drin liegt, die ich mir extra gekauft habe. Dadurch hat der Wagen immer noch keine Sitzheizung, sondern ich habe irgendwas zusätzlich gekauft. Und das sehe ich da tatsächlich so ähnlich. Also ich sag doch nicht,
naja,
meine E-Klasse hat eine Verkehrsschilderkennung, wenn ich die dazu gekauft habe. Also dann ist sie zwar von meinem Hersteller und sie ist kein Zubehörteil oder kein ich habe eine Box bei Temu gekauft, die das ja, dann auch kann. Aber
ich glaube, du musst dich von diesem, mein Auto hat, musst du dich, da musst du dich eigentlich lösen, glaube ich, dann, wenn es dann so ist. Da geht es dann nicht darum, mein Auto hat, sondern das kann dann jedes Auto oder hat dann jedes Auto, sondern du kannst dann sagen, ich habe die App, keine Ahnung, ich habe eine 30% Freigabe also gekauft oder habe eine 70% Apps gekauft, hier nicht Apps, Sonderausstattungspunkte oder, also dass man da mehr drüber redet, was der Wagen freigeschaltet hat, nicht was er hat.
Ich sehe jetzt schon vor meinem geistigen Auge irgendwie so ein Auto, wo dann hinten dann nicht Avantgarde-Line oder so draufsteht, steht dann keine genau, Ahnung, ja, alle Apps freigeschaltet genau, oder was auch immer.
All Apps Intel.
Ja, keine Ahnung. Also man muss gucken, wo halt der Weg hingeht. Das ist einfach so. Und ja, jeder Autohersteller löst Sachen so ein bisschen anders. Nicht jeder macht alles richtig, das ist ja auch klar. Aber das sehe ich tatsächlich so ein bisschen kritisch. Aber vielleicht, keine Ahnung. Also wenn ich das kaufen kann, wenn das wirklich gedacht ist für Kunden, die ihr Fahrzeug schon haben, die es damals nicht bestellt hatten und es ist halt digital nachzurüsten, ist es ja eine Lösung. Es ist ja gar nicht verkehrt, aber auch da, während ich das positiv gerade versuche auszudrücken, denke ich mir halt auch, wenn mein Auto das grundsätzlich von der Technik her kann, nehmen wir jetzt nochmal diese Verkehrsschilderkennung, dann möchte ich doch bitte, dass das bei einem Werkstattaufenthalt per Software-Update nachgepatcht wird und nicht die Technik könnte es, aber ich soll es kaufen. Nee, ich wollte es gerade positiv verpacken, ich kann es nicht. Also ich erwarte ja auch wenn es vielleicht auch eine Erwartung ist, die nicht so sein muss, aber ich erwarte doch auch, dass mit einem Software-Update von meinem Mobiltelefon alle paar Monate, alle paar Jahre da irgendeine neue Funktion oder Veränderung mit reinkommt. Natürlich erwarte ich das nicht, wenn ich das Telefon kaufe und sage, ich kaufe das unter dem Aspekt, dass jedes Jahr da ein Software-Update kommt, wo neue Funktionen sind. So ist es ja bei mir zumindest nicht. Aber ich erwarte, wenn die Firma Apple mir ein Software-Update aufspielt, eine komplett neue Version, dass das irgendwas Neues kann, dass es etwas anders aussieht oder anders aussehen kann, wenn ich das möchte oder was auch immer. Das erwarte ich doch dann bitte auch, wenn die Software-Engineers von Mercedes-Benz sagen, ey, wir haben in der Stoßstange eine Kamera oder im Kühlergrill und wir haben jetzt die Idee, wir machen eine Verkehrsschilderkennung in die neuesten Autos und unsere Hardware in den vorangegangenen Baureihen, die können das auch. Wir patchen das nach, wenn der Wagen in die Werkstatt kommt. Und dann kriegt der Kunde so ein Zusatzhandbuch in die Hand gedrückt, meinetwegen auch ein QR-Code nur mit einem PDF, wo er sieht, guck mal, dein Fahrzeug kann ab jetzt das noch zusätzlich. Dann wird der 80-jährige Opi wird sagen, interessiert mich nicht. Der 60-jährige wird vielleicht sagen, ach, ist ja ganz nett. Und der 40-jährige wird sich einen Ast abfreuen.
Ich glaube, dass das, wie du mit dem Handy, um das Beispiel aufzugreifen, sagst, ist ja eher so, wenn dann ein Update kommt. Also ich erwarte nicht, dass da irgendwie was Neues oder was Schöneres ist, sondern ich erwarte einfach, dass es, also im Idealfall eben, wenn da Sicherheitslücken waren, dass die dann jetzt geschlossen sind. Und ansonsten, dass es einfach, wenn es bisher eben die ich ja gar nicht unbedingt immer gemerkt habe, aber Stabilitätsprobleme waren, dass die einfach patchen, dass die einfach ja auf die Reihe gekriegt haben. Das erwarte ich, dass es halt stabiler läuft, das Ganze. Also ich erwarte nicht unbedingt, dass mit jedem Update da irgendwie ein Plus. Natürlich ist es am Ende ja ein Service Plus, ohne Frage. Also wenn es sicherer wird, wenn es stabiler wird und so weiter, ist es ein Service Plus, klaro. Das erwarte ich natürlich schon, weil sonst macht so ein Update ja auch keinen Sinn. Also das Update einfach nur zu machen, um es zu machen, ist ja Käse. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich eher so rum rangehen, dass ich sage, ich erwarte dieses Update, dass es eben, wenn es denn kommt, weil bisher irgendwelche Sicherheitslücken irgendwie nicht geschlossen werden konnten oder welche neu entdeckt wurden, die jetzt geschlossen werden und, dass das eben soweit gefixt wird. Das aber nicht gesagt wird, jetzt nehmen wir erstmal, ich sag mal, die Fotolinse da, die wird jetzt erstmal totgelegt, das kannst du dir dann noch wieder dazu kaufen. Dass man dann sagt, alles das, weil das wäre jetzt ja bei dem Handy so das Pendant dazu, dass man eben sagt, den Blitz kannst du extra benutzen oder die Kamera mit Blitz meinetwegen kannst du extra benutzen, also extra, wie heißt es hier, abonnieren. Was weiß ich, Bildschirmfotos musst du extra abonnieren und. Das sind ja Dinge, die sind da drin, aber da könnte man jetzt natürlich auch sagen, nö, mit den nächsten Handys machen wir das jetzt alles nur noch abonnierbar. Und das erwarte ich halt, dass dieser Stand, den wir jetzt haben, vielleicht ist das ist halt nicht unternehmerisch, ist mir schon klar, aber dieser Stand, den wir halt auch mit den Autos haben, dass die Extras, die wir ja schon kaufen, die wir bezahlen, dass die da drin sind, dass wir die dann natürlich auch nutzen können, weil es sind dann unsere, sind nicht quasi geliehen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, wenn ich ein Auto kaufe, wo dann immer alles Mögliche drin ist, dann ist das, ja, letztendlich habe ich es natürlich bezahlt und gekauft. Und man hat ja die ganzen Apps und die ganzen Extras, die hat man ja mitbezahlt. Die sind ja da nicht, also ich meine, die sind da ja eingebaut worden. Also die sind ja existent da, physisch. Da ist eben die Frage, das vom Gefühl her ist es für mich so, dass ich das, was ich kaufe, natürlich dann auch nutzen möchte und eben, man hat es ja bezahlt. Schwierig finde ich dann, das Ganze mit einem Abo zu lösen oder eben noch eine Rolle rückwärts zu machen, dass man sagt, dass jetzt Dinge, die bisher drin waren, dass die jetzt zumindest auszugsweise demnächst dann in den neueren Autos eben nicht mehr drin sind, das heißt, oder sind noch verbaut, aber eben nicht mehr inklusive in der Nutzung. Das heißt eben abo-pflichtig. Das ist für mich eine Rolle rückwärts. Und das ist eben mit dem Handy, was ich sage. Also, dass da irgendwie eine Zusatzfunktion noch wieder oben drauf kommt mit jedem Update. Das ist schön, wenn das so ist. Kann man auch dankbar sein, wenn das so ist, dass sie das da umsonst beipacken. Aber für mich ist das Update, und das ist beim Auto wahrscheinlich genau dasselbe, die müssen das ja auch inzwischen rollen oder Computer. Das heißt, auch da müssen ja irgendwelche Updates gemacht werden, dass die zumindest mal den in meinen Augen, bis dahin die Funktion, also die auch bei Autos, die noch eine Bauklasse vorher oder Baureihe vorher waren, wo Extras und so weiter drin waren, dass das zumindest mal den Stand immer weiter aktualisiert und dass das auch alles funktioniert und läuft. Und wenn man dann eben irgendwelche zusätzlichen Sachen haben möchte, dass man die dann vielleicht abonnieren muss, na gut, da kann man drüber reden. Also wenn wir sagen, dass das irgendwelche zusätzliche Geschichten, dass du meinst, wie du das Internet, deine Fenster schließen möchtest und. Das sind Sachen okay, oder nicht nur Fenster schließen, sondern das wäre dann ja sicherlich nicht als einzelnes ein Paket, sondern eben in einem größeren Rahmen, wo dann, irgendwelche automatischen, eben öffnen, schließen des Autos, Fenster schließen des Autos, mal eben auch für Kamera gucken, dass man den Wagen sieht, wo ist der geparkt, sind da die Lampen außen an, ist der Wagen dann somit jetzt nicht im ganz Dunklen, wenn man das mal eben kontrollieren möchte. Solche Dinge, das kann ich dann alles verstehen, wenn es noch ein Plus oben drauf ist, dass man das dann sagt, das bieten wir auch an, kannst du abonnieren, kann ich dann ja eher noch verstehen, auch wenn ich es schade finde, dass das alles verbaut ist und man es eben irgendwie gekauft und auch bezahlt hat, aber es nicht freigeschaltet bekommt. Aber gut, das sei dahingestellt. Das sind dann nochmal diese Sonderzusatzdienste, nenne ich es jetzt mal. Schwierig finde ich aber, wenn die dann anfangen mit irgendwelchen Klamotten, die dann bisher eigentlich inklusive waren, die jetzt langsam rauszunehmen und zu sagen, nee, aber ab jetzt müsst ihr das bezahlen. Da habe ich ein Riesenproblem mit.
Also ja, ich finde, für mich sind es vier verschiedene Bausteine. Ich gebe dir in Teilen recht, in Teilen denke ich ein bisschen anders drüber. Also ich finde, wir müssen unterscheiden zwischen einmal einer Hardware, die verbaut ist und einfach keine Funktion hat. Da denke ich jetzt einfach an dieses plakative Beispiel damals BMW mit dieser Idee, Sitzheizung einzubauen, aber nur gegen Aufpreis freizuschalten. Das ist in meinen Augen kompletter Blödsinn. Wenn wir bei deinem Beispiel mit dem Blitz in dem Handy, es ist verbaut, aber ich kann es nicht benutzen, solange ich nicht dafür bezahle. Das ist für mich kompletter Schwachsinn. Das ergibt keinen Sinn. Dann sind wir beim Punkt Software. Gut, wenn du jetzt sagst, ich kann was per Software nachpatchen mit einer Funktion, die mein Auto vorher nicht hatte oder mein Handy, aufpreispflichtig. Ist eine Variante, die in manchen Punkten Sinn macht. Wenn ich jetzt mal das Beispiel mit dieser Verkehrsschilderkennung nehme, ist das eine Erkennung mit Hardware in meinem Auto, die rein softwaremäßig funktioniert, die keine Serverunterstützung braucht. Wäre für mich ein zweiter Punkt. Der dritte Punkt wäre für mich ein digitales Extra, was ich irgendwie nachkaufe oder abonniere, was Rechenleistung in einem Datencenter braucht. Sprich, ich möchte over the air übers Internet meine Fenster auf und zu machen. Da würde ich finde es immer noch deppert, aber da verstehe ich, dass man sagt, das ist vielleicht noch ein Unterschied, weil da muss ich Geld reinstecken für eine Funktion, die nicht jeder benutzt. Okay. Und der letzte Punkt, was hattest du jetzt zum Schluss gesagt? Genau, es ist für mich jetzt so ein Software-Update, wo du sagst, ja, du erwartest nicht, dass da neue Funktionen reinkommen. Richtig. Erwartung ist so ein bisschen was anderes, aber ich würde erwarten, wenn meine Autosoftware ein Update bekommt und ich habe Hardware im Auto, die mit dieser Software was Neues können könnte, fände ich es nett, wenn das einfach mit reinkommt. Ausgeklammert nenne ich es jetzt mal, mein Beispiel einfach diese Verkehrsschilderkennung, ist jetzt nichts Bahnbrechendes. Wenn das jetzt aber die Innovation wäre, dass ich sage, boah, theoretisch kann unser alter Wagen das auch schon, aber wir bringen jetzt ja die Modellpflege raus, den neuen, da hauen wir es jetzt exklusiv rein. Das würde ich verstehen. Dass man dann in seinem Alten das gegen Geld kaufen kann, würde ich auch verstehen. Aber es sind halt für mich diese vier Bausteine, die da so ein bisschen den Unterschied machen. Also auch Apple kriegt nicht alle Softwarefunktionen einfach geschenkt. Wenn die sagen, es kommt jetzt ein neues iPhone raus, wir sagen jetzt hier die und die Funktion, die ist jetzt exklusiv für das Ding. Ob das jetzt an einer Hardware-Limitierung liegt, ich kann es nicht nachprüfen, ob es jetzt einfach ein Verkaufsaspekt ist, dass man sagt, ich will ja das neue Gerät pushen, auch völlig verständlich. Das ist auch bei einem Auto der Fall. Aber ich finde immer noch, es ist halt ein Unterschied, ob ich Hardware verbaue, die der Kunde aber nicht benutzen kann, ob ich Software drin habe, wo Sachen deaktiviert sind, die es grundsätzlich kann, oder ob ich Ideen habe für neue Software, die mein altes Produkt können könnte mit einem Patch, es aber auch einfach nicht freischalte, oder ob ich es einfach den Leuten auf dem Silbertablett gebe. Ich finde, da muss es so einen Mittelweg geben, oder?
Ja, klar. Das sehe ich auch so. Also ich kann mich damit so jetzt, wie gesagt, ich kann das in Strecken verstehen. Unternehmerisch kann ich das alles verstehen. Also ich sage mal so im ersten Moment unternehmerisch, weil ich einfach nicht glaube, dass das langfristig eine gute Politik ist, das so zu machen, weil man damit eben doch die Käufer schafft, glaube ich. Ja, weiß ich auch nicht, das ist wieder das Ding Radio, nein, ja, das ist wieder so, dass natürlich andere nachkommende Käuferschaften, die kennen es dann nicht anders und für die wird das vielleicht dieses ganze Abo-Ding natürlich auch im ganz normalen Leben ganz anders gelebt und auch viel normaler sein als für uns. Das kennen, also wir wachsen da jetzt gerade so, wir müssen da jetzt uns mit irgendwie arrangieren und müssen da irgendwie ja einen Weg mit finden. Das sind nur wir, glaube ich, noch, also so, was weiß ich, plus minus 10 Jahre oder wie auch immer, natürlich noch ältere sowieso, die sich da erstmal schwer mit tun werden, weil eben der Gedanke ist, ich habe das doch gekauft, ich möchte das dann auch nutzen können. Das wird aber, glaube ich, für die Jungen, die jetzt so nachkommen, natürlich eine ganz andere Realität geben, weil da sind ganz, ganz viele Dinge, die man nur noch im Abo irgendwie bewegen kann, wo man irgendwie das, also sagen wir so, ich habe gerade hier so ein Küchenmixer-Heini vom großen Staubsaugerhersteller bei mir auf der Küchenarbeitsplatte stehen. Ich kann nicht kochen und habe gedacht, das ist was Gutes, das machen wir mal. So habe ich so ein bisschen Einfluss auf das, was ich mir da so zu essen mache. Das Ding ist auch nicht günstig, das kann man mal so sagen. Aber, und nicht aber, sondern da ist es genauso. Das Ding kannst du im Grunde also ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber so habe ich das zumindest jetzt, ich bin jetzt kein Crack drin. Aber es ist so, dass du dann auch erstmal dich da anmelden musst, was eine jährliche Gebühr bedeutet. Du musst diese App kaufen. Genau, die App musst du, glaube ich, kaufen, damit du das Ding überhaupt benutzen kannst. So, und diese App ist jetzt nicht teuer, aber du musst es eben machen. Das heißt, du stellst dir da so ein Gerät hin, das war mir auch nicht bewusst, stellst dir da so ein Ding hin, dass du dann aber im Grunde damit erstmal nicht so richtig, klar, du kannst das manuell jetzt irgendwie daran rumfummeln, dass das dann irgendwie manuell irgendwas tut, das kannst du machen. Aber die Internetanbindung von dem Ding und eben, dass du dann da irgendwelche Rezepte hast und so weiter, diese Internetanbindung, das funktioniert eben alles nur, wenn du eine App kaufst. Und das, ja, meine ich, die Realität wird natürlich eine andere, ne? Also das ist für uns ein Problem, weil wir das so einfach nicht kannten und jetzt uns da irgendwie dran gewöhnen müssen. Für andere, die werden damit groß.
Ja, keine Ahnung. Also ich finde es halt schwierig. Also sagen wir mal so, wir haben ja schon mal vor ein paar Folgen so von verjährten Geschichten erzählt, ne? Deshalb kann man das jetzt auch mal so erwähnen. Also ich bin ja in der Zeit groß geworden, da gab es kein Internet. So. Das kam dann erst. So, ich bin mit der ersten Welle mit, da ist jetzt Internet, da kann man irgendwas machen, man kann in HTML, kann man ein Dokument erstellen, das kann dann jeder auf der Welt sich angucken, und das war einfach unvorstellbar. Damit bin ich halt groß geworden. So, und zu dieser Zeit war es so, dass ich halt noch zur Schule gegangen bin, kein Geld in der Tasche hatte und so weiter. So, und du hast aber halt am Computer was machen wollen. Du wolltest Software ausprobieren, du wolltest Foto bearbeiten, du wolltest dies und jenes. Und alleine Photoshop damals war, ich meine, ist heute immer noch nicht billig, aber war immens teuer. Das heißt, diese ganze Software, die hast du dir alles überall zusammengesucht.
Ich
so.
Nicht. Das ist ja schlimm. Also ich habe tatsächlich einen Apple gehabt und da gab es diese ganzen solche Sachen alles gar nicht so. Also das gab es, irgendwann fing das an. Anfangs nicht.
Und das ist genau der Punkt, wo ich drauf hinaus will. Ich habe angefangen, Software zu kaufen mit meinem ersten Apple-Gerät. So. Da, keine Ahnung, womit das zusammenhing. Da, ich hatte immer noch nicht mehr Geld, aber es fing halt irgendwie damit irgendwie auch zusammen.
Die Szene war nicht so.
Genau, das war irgendwie was anderes. Ich hatte so persönlich den Eindruck, es ist irgendwie, ja, das Windows-Lager ist so der Consumer-Bereich und Mac ist für mich gemacht. So, wir sind alle eine Gemeinschaft, irgendwie, keine Ahnung, so total bescheuert. Aber auf jeden Fall, da habe ich angefangen, damit Software zu kaufen. Und etwas später ging es dann los, dass man halt auch Software-Apps und Programme halt auch im Abo kaufen konnte oder überhaupt mit einer monatlichen Gebühr. Und das fand ich schon immer mega strange. Also ich hätte lieber, keine Ahnung, eine Summe X auf den Tisch gelegt für eine, ja, Software, die ich dann mein Leben lang nutzen kann, die meinetwegen auch irgendwann aufhört, ein Update zu bekommen, und ich kaufe dann halt ein Update auf die neue Version, alles fein, aber dass man grundsätzlich Software verkauft, die eine monatliche Gebühr voraussetzt und ich gar keine andere Möglichkeit habe, auch nicht für viel Geld, die mich einfach zwingt, jeden Monat Geld dafür auszugeben, das finde ich halt ein bisschen schade. Das mache ich bei mancher Software tatsächlich, ob es jetzt Photoshop ist, weil es einfach deutlich günstiger ist, also jetzt nicht auf die lange Sicht, aber es ist halt für mich billiger, 15 Euro im Monat zu bezahlen, als einmal, ich sag jetzt mal 3.000, ich habe keine Ahnung, was Photoshop wirklich kostet mittlerweile oder ob es überhaupt umgestellt wurde, dass es nur noch ein Abo-Modell gibt. Ich habe halt verschiedene Software. Ja,
soweit
ist so,
ich,
ne,
das weiß, gibt es nur noch dieses Abo-Modell. Okay. Weil ich da nämlich auch gerade nachgeguckt hatte und da war ich auch etwas erstaunt, dass es das nur noch so gibt, nicht mehr zu kaufen. Also nicht mehr als Programm und da hast du es, sondern alles nur noch irgendwelche Modelle, die du dann da irgendwie abonnieren kannst.
Genau, und bei mancher Software habe ich das auch gemacht, nach langem Zähneknirschen und Überlegen, aber grundsätzlich bin ich da, wie du auch sagst, wahrscheinlich Generation von Kaufen und Haben, das ist da halt nicht der Fall. So, das ist ja das Gleiche, auch wenn es jetzt mit dem Autothema wirklich weniger zu tun hat, aber es geht ja auch der ganze Softwaremarkt im Bereich der Spiele auch dahin, dass du ja gar keine physischen CDs mehr kaufst. Also klar gibt's die noch, aber es wird weniger. Und die meisten werden halt digital gekauft. Du hast die online in irgendeinem Kundenkonto, sind die drin. Ist dein Kundenkonto weg, sind deine ganzen Software und Spiele sind weg. Und auch, wenn du dir die AGB mal ordentlich durchliest, es ist so, du bezahlst dafür nicht, dass du das Spiel besitzt, du bezahlst dafür, dass du dieses Spiel benutzen darfst. Das heißt, es gehört dir im Endeffekt gar nicht. Was auf lange Sicht für die meisten Benutzer absolut irrelevant ist und komplett egal ist, aber im Zweifel eines Falles, wenn diese große Plattform einmal abgeschaltet wird, brauchst du gar nicht gegen klagen, dass du deine Software bekommst, weil die gehört sie gar nicht. So. Und so ist das dann, damit wollte ich jetzt mit meiner Brücke wieder ins Auto gehen, so ist das da ja dann, im Endeffekt geht es ja auch in diese Richtung. Wenn ich da was per Abonnement abonniere, gehört mir diese Funktion ja nicht. Das heißt, wenn Mercedes hingeht und da den Server abschaltet oder ich das nicht mehr bezahle, dann ist diese Funktion halt auch weg.
Genau. Du hast nur Nutzungsrecht und kein Inhaberrecht.
Und so ist es dann halt leider. Dass man, ich sag jetzt mal, bezogen auf meinen 2.10er, wenn man da jetzt gesagt hätte, komm, du kannst den Wagen mit dem, ich weiß gar nicht mehr, was war original drin, das Einlinienradio, ein APS, glaube ich, hieß das damals. Das hat halt kein großes Display, keine Farbe und so. Das kann halt nicht besonders was. Da kannst du halt mit Radio hören, CD, whatever. Oder du entscheidest dich für das Command-System, für das große Doppel-DIN mit dem großen Bildschirm. Und da drin ist dann aber automatisch, du bezahlst, keine Ahnung, für die Dauer, wo du deinen Wagen eh zur Wartung gibst, jeden Monat 5 Euro Nutzungsgebühren. Dafür ist jetzt Mercedes Online, whatever. Gab's noch nicht, ne? Aber ist das damit drin? Dann würde ich ja noch sagen, okay, da habe ich mich ganz bewusst für entschieden, ich nehme das Radio mit dieser Option oder nicht, oder ich nehme das andere. Das hätte man so schön verteilen können. Aber jetzt, wenn ich in jedem Wagen 2 72-Zoll Bildschirme da drin habe, also jetzt natürlich völlig übertrieben, ne? Ist es halt schwierig, einem Kunden zu sagen, ey, das System würde das alles hergeben mit Kartennavigation und Fernsehgucken und Netflix. Aber da wollen wir extra Geld für. Und das finde ich dir? Schwieriger zu verpacken als in meiner fiktiven Überlegung von 1999 mit meinem 2.10er.
Und bei dir, weil du nämlich jetzt der Knauser-Heini bist und keine Abos haben willst und sagst, nein, das mache ich nicht mit, wird dieser große 72-Zoll-Monitor maximal die Uhrzeit anzeigen. Mehr kann der da nicht.
Aber dann auch wenigstens so groß oder dann auch klein?
Das kannst du dir aussuchen. Also das ist inklusive, dass du das aussuchen kannst.
Wenigstens etwas. Mensch.
Ja, aber es tatsächlich finde ich eben auch schade, dass dann eben Dinge einfach auch in Massen verbaut werden, die dann im Grunde gar nicht benutzt werden. Und das ist natürlich auch wieder Thema Nachhaltigkeit und so weiter, finde ich das auch schwierig.
Ja, es ist halt immer so die Frage. Ne? Softwaremäßig gucke ich immer so mit einem Auge so auf Tesla, weil die haben verdammt viel gut gemacht. Die machen aber auch verdammt viel Shit. Auch in Bezug auf die Firmenführung und überhaupt die Ideologie von Elon Musk. Aber da, ne, wir haben ja gesagt, Politik reden wir nicht drüber. Ich habe da auch sonst keine weitere Meinung. Aber der Mann gibt halt viel von sich, was einmal komplett Richtung A ist und einmal komplett Richtung B. Wenn er wenigstens in die Mitte laufen würde, okay. Aber das ist ja so ein Kauderwelsch. Und er hatte verdammt geile Ideen. Er hat auch verdammt geile Sachen gemacht. Aber die Produkte sind nicht so doll. Aber die Software ist verdammt gut gewesen,
also sage ich mal, ne? Ich habe jetzt gerade im Tesla sitzen können. Also ich meine, das ist schon klar. Also das ist schon ein geiles Ding. Das kann man nicht anders sagen. Also diese ganzen Spielereien und was da alles so drin ist, das ist schon alles verzaubernd und schön und so. Aber ich weiß eben nicht, ob das nicht alles am Ende auch nur der Ablenkung dient. Also am Ende ist ja so, dass du da sogar irgendwie den Lenker loslassen kannst. Das Ding fährt autonom. Dann gibt es eine Klemme zu kaufen, die machst du ans Lenkrad und dann fährt der Wagen komplett alleine, solange er rechts und links Striche hat. Da brauchst du gar nichts mehr machen, da kannst du Zeitung lesen. Und das sind Dinge, die kann der Wagen. Ganz real, der kann sie. Und da ist eben die Frage, also der fährt jetzt natürlich nicht, ich sage jetzt, autonom fährt er natürlich nicht. Also ich sage mal, der hat ein Spurhaltesystem, dass der dann halt in der Spur bleibt. Und natürlich auch, wenn vorne dann jemand bremst, dass der dann auch bremst und Abstand halten und so weiter.
Im Optimalfall.
Ja. Also das ist mir gezeigt worden, das macht er sehr, sehr gut. Also der zumindest jetzt. Oder in der Situation hat er das sehr, sehr gut gemacht. Das ist natürlich die Frage, ob das auch so gut ist, wenn dann wirklich jetzt mal eine Situation kommt, die einfach schnelles Handeln erfordert oder was. Das kann ich auch alles nicht beurteilen. Ich meine nur, ich glaube einfach, dass dieses ganze diese ganzen Extras, die da so drin sind, A, den Fahrer eben dazu animieren, nicht mehr den Schulterblick zu machen, nicht mehr selber zu gucken. Und wenn dieses rote Dreieck da, ich weiß gar nicht, ob der das jetzt hat, aber wenn dann irgendwelche Kameras ausfallen und so weiter, dann wird einfach nicht geguckt, dann wird einfach gefahren. Und das will ich jetzt nicht sagen, dass das so ist, aber ich sage, die Gefahr besteht, dass eben Leute, ich meine, der Schulterblick, der ist sowieso schon so eine Sache für sich, den viele ja offensichtlich direkt nach der Fahrprüfung vergessen haben. Aber der ist manche Male wirklich für gerade Motorradfahrer wirklich lebensrettend.
Das ist tatsächlich auch so ein Ding. immer wenn ich jetzt dann immer als Beispiel meinen Azubi nehme, mache ich das nur, weil wir haben keine Kinder und er ist so für mich so die Referenz für die aktuelle junge Generation, so Anfang 20, die jetzt auch dann mit ChatGPT, Gemini und whatever KI groß werden. Und was ich halt in deiner Schilderung, was ich halt auch so täglich bemerke, es ist nicht mehr so, dass ich hingehe und öffne mein Google und stelle da meine Frage, lese mir da 5 Sachen durch und bilde mir dann aus den 5 Dingern meine Meinung oder gucke, 3 haben das Gleiche behauptet, 2 was völlig anderes, dann wird das von den 3 schon stimmen. Nein, diese Generation öffnet die Google-Seite. Wenn du Glück hast, nimmst diese automatisierte KI-Übersicht, die ganz oben jetzt immer ist, wo ich absoluter Gegner von bin, weil da oft totale Rotze und völlig falscher Kram steht. Die nehmen ihr Handy raus, fragen Gemini, hör mal, welches Motoröl kommt in meinen 500e Mercedes-Benz? Und dann sagt das Ding, füll das Rote von ATU ein. Und dann füllen die das Rote von ATU ein, ohne sich Gedanken zu machen, kann das überhaupt sein? Ist das überhaupt möglich, sich nochmal eine Referenz zu nehmen, da mal nachzugucken? Also das sehe ich extrem kritisch. Und das ist auch das, was du sagst mit, die Technik nimmt einem das alles ab, man denkt überhaupt nicht mehr. Und das ist tatsächlich so ein Ding, was ich am Anfang erzählt bekommen habe, wo das mit KI anfing, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr, anderthalb, wo man gesagt hat, ah, das ist so kritisch, das sehe ich so schwierig, wo ich gesagt habe, was für ein Quatsch, das ist doch mega, ist doch toll. Und jetzt verstehe ich den Punkt, ich verstehe ihn. Die Leute hinterfragen gar nichts mehr, weil die überhaupt gar nicht mal drüber nachdenken. Die nehmen das, das steht da, Punkt. Das erlebe ich in meiner täglichen Arbeit mit unserer Webseite, mit mbbaurein.de. Du liest Artikel im Stern, in der Automotorsport, in Autobild Klassik, was auch immer, das stehen einfach über Mercedes, was ja für mich ein nahes Thema ist, wo ich Ahnung von habe oder auch, wo ich einfach viel von weiß. Ahnung will ich mir nicht mal auf die Fahne schreiben. Aber da stehen da einfach Sachen, die ich lese und ich weiß einfach, es ist falsch, es ist faktisch falsch, was die da schreiben. Und das sind große Magazine und das ist noch nicht mal irgendein KI-Kram, aber die KI greift drauf zu. Und erzählt dir dann in deiner Google-Übersicht irgendeinen Driss, der einfach nicht stimmt. Ja. Und es ist einfach falsch. Und es ist ja immer noch so, zum Glück kann ja jeder ins Internet schreiben, was er möchte. Ja, natürlich darf ich damit niemanden diskriminieren, ich darf damit niemanden angreifen, es darf halt, ne, wir müssen halt auch immer in Bezug auf Menschenrechte da so ein bisschen gucken, aber im Endeffekt kann ich ja reinschreiben, was ich will. So, wenn ich jetzt da reinschreibe, der Jörn hat immer eine knallgelbe Brille an und ich nehme mein Gemini aus meiner Hosentasche und sag, hör mal, der Jörn aus Bremen, was hat der immer für eine Brille? Dann googelt das Ding und findet, der hat immer eine knallgrüne Brille an. Und ich sehe jetzt gerade auf der Kamera, es stimmt halt nicht. Aber das würde diese Software so dann einfach für gegeben hinnehmen. Die braucht nur verschiedene Aussagen finden, die sich decken und dann ist es für diese KI, es ist so. So, und wenn jetzt Autobild und Stern und Automotor Klassik dreimal einfach voneinander den gleichen Text falsch schreiben, dann ist das Gesetz, dann ist das so. Und trotzdem weiß ich, es ist Quatsch. Ich habe alleine vor der Aufnahme heute, habe ich Jörn erzählt, ein anderes Duo, was einen relativ bekannten Podcast aufnimmt, die auch mit Autos handeln, die auch Ahnung haben, die eine gute Arbeit machen, auch die erzählen in ihrem Podcast manchmal Sachen, die einfach nicht stimmen. So, und dann sitze ich hier und denke, hör mal, die verdienen ihr Geld damit, die schallen das raus, die Leute feiern die, was sie auch sollen, die machen einen guten Job. Aber so sitzen wir beiden hier, freuen uns über, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer, ne? Aber ich freue mich über jede Zuschrift, die von euch kommt und wir machen uns da Arbeit mit, wir verdienen da kein Geld mit, wir investieren unsere private Freizeit einfach da rein und ich habe keinen, der hinter mir steht und einen Lauferlasser-Aufkleber kauft und der in der Menschentraube rumsteht und mich total hypt mit irgendwelchen Videos, obwohl ich mit dem Jörn wirklich Fakten erzähle, Wahrheiten erzähle und nicht irgendeinen ungefilterten Blödsinn, den die Leute einfach nur hypen. Und das verstehe ich leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade.
Ja, ist tatsächlich so. Und ich kann, das finde ich auch. Ich finde aber eben, dass die Leute oder also, das ist meine Angst, so rum. Dass die Leute, die dann sich zu sehr auf diese ganzen Helferlein verlassen, sie eben auch diesen, was ich eben schon angesprochen habe, diesen Schulterblick, dieses Dreieck, was dann da aufblinkt. Oder eben, wenn es kaputt ist, blinkt es nicht auf. Dann fahre ich einfach zu. Weil ich sage, ich weiß ja nicht, ob da eine Meldung direkt kommt. Achtung, der Totwinkelassistent ist außer Betrieb oder sowas. Das kann ich nicht beurteilen. Aber
das kann ich dir leider sagen. Mein Firmenwagen, der Toyota, der hat das auch drin. Wenn du den anmachst und der hat immer mal wieder Softwareprobleme, tatsächlich, ist einfach so. Manchmal steigt einfach irgendwas aus, völlig random, kannst du nicht sagen. Du machst den Wagen an, dann kommt die Meldung, Achtung, toter Winkelassistent aus. Achtung, bitte fülle AdBlue nach. Achtung, dein Wischwasser ist leer. Da kommen mitunter in der Konstellation mit, ich muss auch noch tanken, kommen da 5 Warnmeldungen, die hintereinander aufploppen, jeweils einmal piepen, dann sind die weg. So, und ich fahre mit der Karre hier auf die Autobahn und will mich einfädeln und gucke mit so einem leichten Blick rüber, es ist kein rotes Warndreieck im Spiegel, und ziehe rüber. Und stelle dann fest, ja, der ist aus. Du hast zwar noch eine kleine Warnlampe im Tacho, dass das aus ist, das nimmst du aber nicht wahr. Dafür, wenn du den Wagen im Alltag jeden Tag viele Kilometer benutzt, verlässt du dich einfach drauf, weil es einfach normal ist, dass das funktioniert. Und wenn dann beim Starten morgens 5 Meldungen aufploppen und wenn es nur 2 sind, das vergisst du. Also von hier die 3 Kilometer bis auf die Autobahn ist es weg. Und das ist mir schon passiert.
Ja, und das ist genau, also ich sage, bei einer Meldung hat man es vielleicht generell im Kopf, aber die Frage ist, hat man das in dem Moment, wo man dann mit 100, was weiß ich, 20, 130 Watt auf die Autobahn fährt und nach links rüber gucken muss und dann vielleicht eine doofe Situation, weil es auch regnet und so diesig ist oder mal gegen Abend oder was, alles nicht so dolle Sichtverhältnisse und so weiter, und dann muss man rüber, ist sowieso gestresst, und dann guckt man nur mal, ist das rote Dreieck nicht da, und dann fährt man rüber, dann denkt man nicht nochmal, ja, verdammt, da waren 5 Fehlermeldungen, welche, ach hier, das war auch tot, Winkelassistent. Das ist in der Situation eher wahrscheinlich, dass man da nicht dran denkt, sag ich es mal so. Und das halte ich für gefährlich. Diese ganzen Assistenten, es sind natürlich gute Helferlein. Und die machen auch alle für sich sicherlich Sinn. Man mag den einen besser und kann mit dem einen besser umgehen oder kommt besser drauf klar oder auch nicht. Das ist dann natürlich jedem selber überlassen. Aber ich will nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass mit den neuen Wagen, was da jetzt technisch auch alles mit diesen ganzen Kameras und was nicht alles, als Spielerei, und ich habe mir das ja gerade angeguckt da mit dem Tesla, was dass der sogar zeigt, dass irgendwelche Autos blinken und die jetzt vor einem oder neben einem oder sonst wo sind, das kann der ja alles über die Kameras sehen. Und das ist dann auf dem Display auch alles nochmal wiederholt, dass man sieht, dass der Wagen, der von rechts kam, dass der dann auch tatsächlich geblinkt hat. Das sieht man alles auf dem Display. Also, und auf dem Display sehe ich, auch wenn ich mein eigenes Fenster an der Fahr- oder Beifahrertür runterkurbel oder runterfahren lasse, das ist auf dem Display auch zu sehen. Mein Auto ist auch so dargestellt, wie es dann wirklich ist. Blinker und was nicht. Das ist als Spielerei alles wirklich total witzig, interessant, sieht gut aus. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ich weiß nur nicht, ob diese Entwicklung, dass man auch jetzt einen Wagen hat, wo man eben, wie gesagt, die Finger vom Lenkrad nehmen kann und das Ding, das fährt vorwärts. Ich weiß gar nicht, ob das bei irgendeiner Geschwindigkeit, ich glaube auf der Autobahn und so geht das auch, dass das Ding dann einfach zusieht, dass es irgendwie in der Spur bleibt. Also das wird schon, oder funktioniert ja scheinbar, dass der das eigenständig macht. Dann ist man als Fahrer doch sehr, also ich würde da trotzdem auf die Spur gucken. Aber wenn man damit groß wird mit dieser Normalität, das ist eher so meine Frage und meine Angst. Die Leute, die damit groß werden mit dieser Selbstverständlichkeit, dass der Wagen das alles selber kann, dann frage ich, wie lange dauert das, bis die Leute selber nicht mehr Auto fahren können oder eben nicht mehr verinnerlicht haben. Bei der Prüfung muss man es einmal zeigen, dass man es kann, aber ab dann brauchst du es nie wieder machen. Und man muss es verinnerlichen. Autofahren bedeutet auch, Handlungen da zu machen, wo man nicht mehr drüber nachdenkt. Wenn ich links rüber fahre, dann ist es automatisch bei mir, dass der Finger den Blinker drückt. Dann ist es automatisch, wenn ich, wie gesagt, wenn ich links rüber fahre, dass ich mal eben auch selber gucke, dass ich habe den toten Winkel, ich habe mich da schon mal erschrocken. Da habe ich nicht so genau geguckt. Und dann habe ich, ist schon ewig her, aber da habe ich gesehen, was der tote Winkel ist. Ich bin Motorradfahrer. Ich kenne auch die andere Seite. Ich weiß, wenn andere Leute nicht sehen, was der tote Winkel ist oder der sich da nicht bewusst drüber sind, dass da mal eben ein ganzer Wagen drin verschwinden kann. Das habe ich als Motorradfahrer live erlebt. Ist alles gut gegangen. Aber so bin ich mir da natürlich über viele Dinge einfach auch noch mal einen Schlag bewusster als Motorradfahrer. Eben gerade jetzt diese Totwinkelgeschichte. Ne? Das ist ja nun mal das eins der A und O's. Ich glaube einfach, dass diese Selbstverständlichkeit, mit der viele jetzt oder die jüngere Generation groß wird, mit diesen ganzen Helferlein, da ist es so ein bisschen so, geht ein bisschen weit, wenn ich sage, dass sie unmündig werden, aber es ist schon so, dass das, wenn die Parkassistenten nicht mehr funktionieren, die Leute wissen alle nicht mehr, wie groß ihre Autos sind. Das sind alles Sachen, ja, wenn die Kameras nicht hätten, dann wissen die nicht, wie nah die gerade an irgendetwas vorbeifahren. Die Spiegel nicht automatisch einklappen können oder was, oder ich weiß es nicht. Also das sind alles so Dinge, wo ich einfach sage, das mussten wir wirklich, oder müssen wir auch mit den aktuellen Autos noch zum Glück sehr viel selber machen. Oder nicht die aktuellen, sondern ich sag mal, das, was wir jetzt noch so fahren, wollte ich damit sagen. Die ganz neuen, die haben ja schon diese ganzen Helfer drin. Und da weiß ich nicht, ob das nicht eine Entwicklung ist irgendwie, dass wir immer mehr abgeben an den Wagen und irgendwann selber doof dastehen, wenn wir dann ein Problem haben. Es war jetzt so, ich war in Speyer. Da war beim Technikmuseum in Speyer, da war ein große Veranstaltung. Und da haben wir, oder da war ich dann auch mit einem Kumpel, sind wir als Ghostbusters hingefahren und haben da die Veranstaltung unterstützt. Da waren ganz, ganz viele Filmleute und so weiter. Jedenfalls letztendlich, ich habe schon gesehen, dass irgendwie auf den linken Hinterreifen so ein bisschen Luft drauf muss. Das habe ich schon mitgekriegt, also es war nicht so dolle. Dann habe ich aber die Fahrt dann zurück am Montag, dann war es so, dass ich ja ein Aha-Erlebnis hatte, wo dann der Reifen letztendlich geplatzt ist. Also nicht geplatzt, sondern rundherum aufgerissen auf der Innenseite. Auf der Innenseite vom unterm Wagen ist der einmal rundherum die Flanke aufgerissen. Wie das kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Also sicherlich ist es kein Neureifen gewesen. Also sprich, der wird wohl irgendwie Porös-Probleme gehabt haben. War so für mich jetzt nicht ersichtlich. Also wenn ich den Reifen auch außenrum angeguckt habe, sah er jetzt nicht wirklich porös aus. Aber wie gesagt, die Innenseite komplett aufgerissen. So, jetzt standen wir an einer zum Glück noch auf die Tankstelle gekommen mit so ein bisschen Restluft. Der hatte die auch nicht komplett war irgendwie bis zur dieser Stoffinnenlage. Bis dahin war das Gummi irgendwie abgelöst vom Stoff und aufgerissen und alles. Und da entwich die Luft relativ, in Anführungsstrichen, für das, was man gesehen hat, sehr, sehr, sehr langsam. Gut, jetzt standen wir da an der Tankstelle und haben dann eben die anderen Leute, die dann da auch getankt haben, erstmal den Tankstellenmenschen gefragt, den Mitarbeiter, ob die denn einen Wagenheber hatten, weil dooferweise hatten wir jetzt keinen Wagenheber dabei. Warum der da jetzt draus fehlte aus unserem Wagen, kann ich nicht sagen, aber normalerweise ist da einer drin. Ein Ersatzrad haben wir dabei. Ich kenne das auch gar nicht anders. Jetzt ist jedenfalls der Punkt so, dass wir schön die Muttern so ein bisschen angelöst haben und dann dachten so, jetzt mal eben den Wagen hochpumpen. Naja, kein Wagenheber. Haben wir die Leute gefragt, die da an der Tankstelle standen. Hatten auch alle keinen Wagenheber. Und das waren alles neuere Autos. Das ist wohl heute nicht mehr so. War mir bisher nicht bewusst, aber ich habe jetzt natürlich noch mehr rumgefragt und so weiter. Und tatsächlich, die neueren Autos haben alle nur noch das Pannenspray und haben keine Wagenheber mehr. Und auch kein Reserverad mehr. Und das ist natürlich eine Entwicklung, weiß ich nicht. Also ich halte die für sehr bedenklich, weil auch mit den neueren Wagen wird es ja so sein, dass man da sicherlich sich mal was in die Reifen fährt. Und da kann man mit einem Pannenspray nicht immer was machen. Also bei kleineren Sachen sicherlich, bei größeren Sachen wird es schwierig. Und dann muss man immer auf den ADAC warten. Gut, wir haben den ADAC angerufen. Da genau das die Situation ist, dass der ADAC natürlich wegen diversen Kleinigkeiten auch gerufen wird, was ja auch okay ist. Also wenn jemand da eine Not hat, dann muss er den ADAC oder wen auch immer dann anrufen. Jetzt war es so, Wartezeit etwa 3 Stunden. Das war natürlich eine Katastrophe für uns. Und
ADAC hätte sie auf Amazon einen Wagenheber bringen lassen können.
Ja, genau. Ja, Ende vom Lied war dann, dann kam ein Auto älteren Datums. Die haben wir dann gefragt und die hatten dann tatsächlich noch ein Reserverad drin und hatten dann auch einen Wagenheber in dieser Reserveradmulde irgendwie mit drin liegen und da haben wir den Wagenheber dann bekommen. Und das war dann letztendlich alles ein riesen Drama. Aber das wollte ich nur sagen, dieses, was früher selbstverständlich war, dass wir ein Reserverad drin hatten und vor allem einen Wagenheber und somit und auch ein Kreuz oder was dass man die
Radkreuz nutzen
kann. Ja. Radkreuz, genau. Das war ja früher alles selbstverständlich. Das ist heute alles nicht mehr selbstverständlich. Und da ist das, was ich auch sagte, da werden wir natürlich jetzt einer neuen Realität konfrontiert. Wir kennen die alte noch. Das wird natürlich in Zukunft anders sein. Aber ich glaube, die Entwicklung ist nicht die richtige. Also, dass das alles nur noch über Assistenten läuft und vor allem gerade die Sicherheitsassistenten. Also, letztendlich, klar, die sind gut, dass sie dann noch zusätzlich genutzt werden. So ist ja eigentlich der Sinn der Sache. Aber leider ist der Mensch natürlich auch immer so, dass er dann sich dann ausschließlich nur noch darauf verlässt und dann gemütlich wird. Und das ist für mich gerade Schulterblick und Co. ist auch mit diesem Dreieck unersetzlich.
Also da gibt's doch so ein schönes Meme, da steht drin, dass man in der alten Autobedienungsanleitung von vor 50, 60 Jahren stand drin, wie man das Ventilspiel einstellt, wie man den Vergaser justiert und reinigt, und heute steht in der Anleitung drin, bitte trink nicht die Flüssigkeit aus der Autobatterie.
Ja, genau. Und immer Service anrufen, Service anrufen oder in eine Vertragswerkstatt gehen und so weiter, steht da immer nur drin. Das ist eben der Punkt, genau. Ich habe auch noch mal so eine alte Betriebsanleitung gesehen, wo das genau drinsteht mit dem Ventilspiel und so weiter. Und das ist natürlich, klar, auch überholt. Also da werden unsere Eltern dann wieder sagen, Mensch, ja, früher konnten wir das noch, da haben wir noch dies und das gemacht, damit der Wagen lief. Ja, da sind wir jetzt heute natürlich auch schon ziemlich hohl.
Und deshalb haben die gesagt, früher war alles besser, genau deswegen.
Ja, vielleicht, genau. Und ich denke, dass der Schritt, dass du dann, ja, so rum, also wenn jetzt irgendwas mit dem Wagen kommt, also bei den ganzen neuen Wagen ist man ja fast immer handlungsunfähig.
Ja, also tatsächlich, um jetzt dann mal wieder so ein bisschen eigentlich auf die Themen zu gehen, was eigentlich unsere Kernkompetenz ist, weil irgendwie reden wir immer nur noch über digitalen Kram, über Elektroautos, das sind ja eigentlich genau die Themen, die uns eigentlich überhaupt nicht interessieren, das ist ganz merkwürdig. Ich bin ja der 124er-Verfechter. So, damit bin ich groß geworden, damit habe ich einen schweren Unfall gehabt. Der Wagen hat, also einer dieser Wagen hat mir mal mein Leben gerettet. Da habe ich irgendwie doch so eine Verbindung zu. Und dann habe ich ja durch eigentlich einen Zufall bin ich an den 210er-Jahr gekommen. Und das Erste, was mir da so begegnet ist, was nicht funktionierte oder was ich als defekt festgestellt habe, war der Scheibenwischer. So, der hat ja schon diese Wischautomatik, diesen Regensensor, und der fing irgendwann immer mal an zu wischen, auch wenn einfach gar nichts war. So, schönes Wetter, den Bedienhebel auf null, trotzdem wischte der. Ich online gelesen, geguckt, in die Unterlagen bei Mercedes geguckt, ja, wenn der Hebel auf null steht, soll der immer aus sein, auch Regensensor aus. Stufe 1 ist Regensensor an, Stufe 2 ist Intervall, permanent ohne Regensensor, und Stufe 3 gibt's, glaube ich, noch, ist das gleiche, nur halt schneller. Ich gelesen und geguckt, Stufe 0, trotzdem wischt mein Regensensor. So, keine Ahnung. Da habe ich gedacht, ach komm, du hast so viel auch im 124er selber gemacht, such dir die Schaltpläne raus, du wirst ja durchmessen können, welches Kabel was macht. Ja, nicht so mit den modernen Autos, weil der 210er Modellpflege zumindest hat ja schon CAN-Bus. Und dann stehst du nämlich mit deinem Multimeter da und brauchst viel mehr Informationen, als du einfach mit 0 und 1 lösen könntest, weil dieser Bedienhebel, der sendet einen Stromimpuls an das, ich glaube, an das verbaute Steuergerät im Wischermotor, oder zumindest der Wischermotor wird mit einer gewissen Spannung angesprochen, und dann geht der Wischermotor nicht einfach an, er weiß anhand der Spannung, was er machen soll. Und das misst du nicht mal einfach durch, ohne mehr darüber zu wissen. Und dann sind wir ja schon in dieser Reihe mit, man kann es noch selber machen, wenn man sich da richtig in die Materie einliest, aber mit einfach nur, ich habe ein Multimeter und guck, ich mache einen Schalter an, kommt Strom oder nicht, da steht man schon auf dem Schlauch.
Ja, dass da natürlich eine Entwicklung weiter ist, ist ja auch klar. Na, das ist auch alles in Ordnung, dass es irgendwie weitergeht und man dann irgendwie diese ganzen Werte, die man da ablesen können müsste, dass man dann auch nicht als Normalmensch da jetzt bei dir, das ist alles nachvollziehbar. Und jemand, der sich da jetzt mehr mit befasst wie du, der dann sagt, ich kann das irgendwo erlesen, wo dann diese Werte stehen, was muss auf Stufe 1 haben, auf Stufe 2 und so weiter. Das kann ich alles noch nachvollziehen. Ne? Aber wenn eben dir das Autofahren eigentlich und alles andere schon abgenommen wird, dass eben auch kein Reserverad mehr drin ist, dass auch kein Wagenheber mehr drin ist und so, dass da nur noch ein Pannenspray drin ist. Also ich möchte eigentlich mit meinem Wagen ja handlungsfähig sein. Das ist eigentlich der Hintergrund. Ich möchte damit nicht nur schick aussehen, ich möchte damit handlungsfähig bleiben. Und das sehe ich so ein bisschen, dass es, ja, weiß ich nicht, also ich weiß ja nicht, ob es vielleicht auch einen Grund hat, dass man sagt, die Leute sollen es nicht mehr selber tauschen, weil da einfach zu viele Reifen dann irgendwie 100 Meter später wieder abgefallen sind oder was. Kann ja auch sein, weiß ich nicht.
Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da war ich noch weit vom Führerschein weg. Da war unser Mercedes, der Weiße, mit dem ich damals den schweren Unfall hatte, wo ich dann fahren durfte. Der war halt immer hier bei uns im Ort bei Mercedes, und die haben damals den Wechsel von Sommer auf Winter oder von Winter auf Sommerreifen vollzogen. Und dann gibt's ja von Mercedes dieses schöne Säckchen mit den Radbolzen. Und das lag halt dann auch hinten im Kofferraum beim Reserverad. Und ich weiß nicht mehr genau, was der Fehler war. Wie gesagt, da war ich noch weit vom Führerschein weg. Da war ich mit meiner Mutter unterwegs und wir hatten einen Platten. Und ich wusste halt, wie man Reifen wechselt, damals schon. Und mit meiner Mutter gemeinsam hätten wir das auch prima hinbekommen. Das Problem war aber, es waren die falschen Radbolzen für die falschen Felgen im Wagen und die waren zu lang. Die Bolzen haben halt hinten an der Bremse angeschlagen. Das heißt, wir hätten theoretisch uns selber helfen können, aber es ging nicht, weil die falschen Schrauben drin waren. So, und wenn du jetzt sagst, man hat nur noch Pannenspray und dies und kann sich gar nicht mehr so richtig helfen. Der Wagen von meiner Freundin ist jetzt 8 Jahre alt, kein Mercedes, aber auch da kein Reserverad. Es gab das Pannenspray, war immer in dem Wagen drin und aufpreispflichtig war ein Kompressor per 12 Volt. Was ich dann damit soll, weiß ich halt auch nicht. Aber im 124er war es ja immer so, du hattest diese Mercedes-Assistenz, du hast dort angerufen und dir wurde geholfen. So, und auch in diesem Falle, wo wir da standen, wir haben nicht beim örtlichen Händler angerufen, weil wir in einer ganz anderen Stadt waren. Du hast bei dieser Mercedes-Assistenz angerufen, da geht ein Callcenter dran, die fragen dich, was dein Problem ist. Und dann fährt irgendwo kein ADAC, der schon bei 8 anderen Kunden ist. Es fährt aus dieser nahegelegenen Niederlassung, fährt ein Servicewagen raus und die kamen mit einem Säckchen, haben uns 5 Radschrauben gebracht. Und dann wurden die getauscht und dann sind wir weitergefahren. Das Ganze hat keine Stunde gedauert. Und von diesem, gut, vielleicht auch von diesem Service-Aufkommen wie von vor 20 Jahren sind wir natürlich heute weit weg. Ne? Es ist ja alles viel mehr geworden. Aber auch von diesem Service, von dieser Service-Leistung sind wir auch extrem weit weg.
Ja, genau. Ganz genau. Und da denke ich einfach, da müssen wir eigentlich wieder hin, dass die Leute nach wie vor irgendwie, ich sag mal so, mehr oder minder selber managen können, dass sie mit dem Wagen fahren. Und das wird demnächst alles immer weniger werden, weil eben die ganze Klöderkram, der da so drin ist, der wird nur noch über irgendwelche Updates laufen und so weiter. Und da kann man dann gar nichts mehr machen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also auch dieses Bauteiltauschen, ich weiß nicht, wann das so anfing. Also jetzt, wenn Scheinwerfer kaputt war, früher konnte man eben sagen, man tauscht nur das Streuglas vorne aus oder, was weiß ich, den Spiegel dahinter oder was. Das war ja irgendwie in Auszügen jedenfalls in vielen Bereichen möglich. Und heute ist ja eben dieses Komponententauschen, nur noch große Teile. Nicht? Ist natürlich auch mal eine Kostensache dann. Also das ist auch dann immer gleich eine richtig schwer kostteure Angelegenheit.
Das hast du ja beim 210er auch. Also zumindest auf den Xenon-Scheinwerfer bezogen. Vor Modellpflege kannst du die Streuscheiben noch abmachen. Nach Modellpflege Scheinwerfer tauschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du hinkriegst mit Erwärmen oder was. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich den Bedarf nicht hatte. Aber ob es die Möglichkeit gäbe, den quasi selbstständig dann die Rollscheiben abzumachen, gegen irgendwelche anderen zu tauschen, wieder dicht zu kriegen. Aber offiziell bei Mercedes gibt es dafür keine Wechselstreuscheiben. Es ist gedacht, den Scheinwerfer zu tauschen.
Ich wollte sagen, und, das ist einfach nicht vorgesehen. Genau.
Genau. So, und dann bist du halt, keine Ahnung, bei einem Frontschaden, bei einem alten 210er, der 3.000 Euro wert ist, bei Stoßstange, Kotflügel, 2 Xenon-Scheinwerfer ist der Wagen wirtschaftlicher Totalschaden. Fertig. Ist einfach so.
Jetzt hatte gerade Raphael seinen Wagen, der hatte da irgendwie einen Sprung im Scheinwerfer, da war es dann irgendwie auch so, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich sag mal so, wie ich das...
Aber du machst es trotzdem.
Ja, so wie ich das jetzt irgendwie zusammenkriege, war es so, dann wollte er den Scheinwerfer... Also relativ, ich sag mal auch so ein 5-6 Jahre alter Wagen, ein Daimler. Da wollte er den Scheinwerfer dann irgendwie selber bezahlen, ist zur Werkstatt gefahren und Mensch, nee, das zahle ich ihm so. Und dann hat er gesagt, sicher, also ich meine, du bist ja versichert und das Ding, das ist teuer. Und da war nur ein Riss in der Streuscheibe. Aber es musste eben der ganze Scheinwerfer getauscht werden, auch durch diese ganzen LED-Streifen, was da alles so in ist. Und dann war es am Ende eben eine Rechnung, der sagte, also der liegt so knapp, knapp bei 1.500 Euro, der Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer. Und dann hat er gesagt, alles klar, nee, das machen wir über die Versicherung.
So also ist dann gelaufen. Ich meine mich zu erinnern, ich hatte mal reingeguckt, sofern überhaupt noch verfügbar, kostet ein Xenon-Scheinwerfer, Modellpflege, Baureihe 210, irgendwie 1.150 inklusive Mehrwertsteuer.
Wahnsinn. Und das sind eben Dinge, letztendlich, ich meine, es sollte ja irgendwann auch mal so ein, ist zumindest mal gesprochen worden, dass eben Geräte, die gebaut werden, auch irgendwie so und so viele Jahre reparabel sein sollen. Und nicht, dass man sie wegschmeißen muss. Und die Frage ist jetzt, gut, da wird wahrscheinlich der Mercedes als Ganzes für oder der Wagen als Ganzes für angesehen, dass die natürlich, das tun sie ja, sie sind ja reparabel, aber müsste eigentlich so sein, dass man dann sagt, alles klar, auch die Komponenten, die müssen reparabel sein. Und zwar nicht nur austauschbar, weil das wäre ja dann eben wegschmeißen, neu kaufen, sondern sie müssen reparabel sein. Und da müsste man eigentlich hin, dass man wieder sagt, genau das und gerade an der Front ist ja das meiste, was so passiert, sag ich mal, dass da auf jeden Fall diese Scheinwerfer und so weiter wieder in Komponenten reparabel sind.
Ja, und überleg mal, der Scheinwerfer vom 124er, den kannst du ja komplett zerlegen. Du kannst die Reflektoren rausnehmen, du kannst die Streuscheiben abmachen, den zerlegst du ja komplett. Und da gibt's auch von der Leuchtweitenverstellung und so weiter, die ganzen Teile, die gibt's oder gab es, weiß nicht, ob noch verfügbar, aber das waren alles Einzelkomponenten, die du auch als Ersatzteile kaufen konntest, die Teilenummern haben. Das ist beim 210er, wie gesagt, ich rede von Modellpflege, was vorher war, vielleicht war es dann noch ein bisschen anders. Das gibt's dann nicht, das sind komplette Teile, der Teileumfang ist dann halt der Scheinwerfer und fertig.
Genau.
Dann stehst du nämlich dann da. Ja, dass genau. Man wahrscheinlich in der Hobbywerkstatt oder auch in der Werkstatt seines Vertrauens mit anderen Teilen da wieder irgendwas komplettieren kann, da ist von auszugehen, aber es ist nicht vorgesehen.
Ja, das ist ja aber bei neueren Scheinwerfern dann zum Beispiel schon nicht mehr von auszugehen.
Ja. Ja klar, die sind halt alle verklebt, ne? Also ich kenne halt Menschen, die gehen dann hin, machen die Heißluft für den Backofen, Erhitzungsgerät, dann kannst du natürlich die verklebte Streuscheibe entfernen. Dann habe ich aber immer noch keine neue, weil die gibt's ja nicht einzeln. Dann brauche ich einen anderen Scheinwerfer mit einer guten Streuscheibe, muss das Gleiche machen, dann muss ich, ne, also
ja, und
es ist ja alles möglich. Aber
die ganzen LED-Streifen, die halt überall dran rumglühen, die sind ja das nächste Thema. Wenn die dann eben dran sind, müssen sie auch leuchten. Ich sehe hier relativ häufig irgendwelche Autos, die dann hinten irgendwie, ich weiß nicht, was für ein Laternenfest die da feiern, aber alles rot am Leuchten. Und dann aber eine so eine Lampe, ein so ein Streifen irgendwie, der tot ist.
Ja, das fing ja alleine schon an mit der zusätzlichen dritten Bremsleuchte bei sämtlichen Herstellern, wenn die neu damals mit LED-Technik waren, wie viele fahren da vor dir her, wo dann von ursprünglich mal 10 LEDs nur noch 3 leuchten oder so, ne? Wenn die gleichmäßig ausgefallen sind, fällt's ja noch nicht mal so auf, aber wenn 2 leuchten, 2 nicht, 1 wieder, dann, das, ja, man kennt's halt, ne?
Ja, das Ding ist halt, also das wird da schon auch der Grund sein, das Ding einfach mal so zu tauschen, weil es muss ja leuchten, das ist teuer. Und das ist jetzt natürlich mit diesen ganzen LED-Streifen oder diesen ganzen, ich weiß es nicht, was das genau ist, aber so LED-Technik wahrscheinlich, das sieht aus, als wenn da eine Flüssigkeit drin ist, die dann leuchtet irgendwie. Aber diese langen LED-Streifen, die dann so hinten so übers Heck dann bei vielen Autos sind, wenn da dann irgendwie was nicht funktioniert, ja, das ist dann TÜV-relevant und dann wird's teuer.
Ja, wobei, ich glaube, das läuft mit so Lichtwellenleitertechnik, das ist ja dann eher sowieso nur ein angeschliffener Kunststoff, also da geht ja dann wirklich nur die Quelle kaputt, aber da lasse ich mich auch gerne korrigieren, ich bin da natürlich auch nicht so im Thema, aber so stelle ich mir das vor zumindest.
Also ich stelle mir das auch so vor, dass es irgendwie eine Quelle dann ist. Also das sieht aus wie eine Flüssigkeit, aber das wird schon so Lichtwellenleiter sein. Das gehe ich auch von aus. Nur, das gibt es eben nur als Bauteile. Und darum gehe ich, also ich weiß das nicht, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass dann eben einfach erstmal noch so lange gefahren wird, bis man das zusammengehäkelt hat, dass man das bezahlen kann, weil das einfach teuer ist, das Zeug. Und zwar überdimensional teuer.
Ja gut, Baureihe 210, Modellpflege, die dritte Bremsleuchte oben, die ist halt auch ein relativ gesuchtes Bauteil, weil die immer mal wo kaputt ist. Ich habe jetzt das Glück, meine ist in Ordnung und habe am Schlachter halt eine Heckklappe, die nicht mehr in Ordnung ist und da hatte ich jemanden, der wollte die Bremsleuchte haben. Und ich habe mir das beguckt, die lässt sich so nicht ausbauen. So, dann habe ich den einen oder anderen gefragt, der Ahnung von dem Wagen hat gesagt, zerstörungsfrei kann man die nicht ausbauen, die geht immer kaputt. Mit dieser Aussage war ich nicht zufrieden, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich mich mit einem Nachbarn unterhalten, der in so einem Laden arbeitet, wo man Autoersatzteile und Werkzeug und sowas kaufen kann. Und es gibt ein Ausbauwerkzeug für die dritte Bremsleuchte, Modellpflege, Baureihe 210. musste bestellen, hat auch keiner irgendwo hier liegen. Also ich habe es mir bisher nicht gekauft, weil ich brauche es auch nicht. Aber ich glaube, ich werde es mir zulegen, einfach um es zu haben. Ist auch nicht teuer. Aber das sind so Haken, um einfach die ganzen Verriegelungen in der Heckklappe zu lösen. Und dann kannst du die rausdrücken. Wenn du die einfach so rausdrückst oder nur zwei Haken löst, wo du dran kommst, machst du den Rest halt kaputt. Aber auch da, du googelst, du guckst online. Es erzählen jetzt zwei Leute, man kann die nicht ausbauen. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Firma Mercedes-Benz, ja gut, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich kann man sich doch vorstellen, dass sie es gemacht hätten. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass die ein Teil irgendwo einbauen, was man nur unter Zerstörung ausbauen kann. Das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben. Und ja, ich wurde halt auch da, wurde ich nicht enttäuscht. Es gibt ein Ausbauwerkzeug, also jeder, der da mal dran will, lasst euch nicht erzählen, man kann es nicht ausbauen, lasst euch nicht erzählen, es geht zwingend kaputt. Es gibt ein Ausbauwerkzeug. Ich verlinke es euch einfach mal in den Shownotes. Ja, wie sieht's denn aus im Bezug auf alte Autos? Ich habe einen Artikel mal online gestellt, der wurde jetzt vor kurzem mal wieder fleißig geteilt. Und witzigerweise, ich weiß nicht mehr von welchem Online-Magazin, aber man liest, wenn du meinen Artikel liest, Jörn, siehst du, dass dieses bekannte Online-Magazin meinen Artikel als Vorlage genommen hat, weil der auch chronologisch genauso aufgebaut ist. Also es ist halt, es ist nicht abgeschrieben. Und auch ich muss mir meine Infos ja irgendwo hernehmen. Also nehme ich mir ja auch irgendwelche anderen Sachen und schreibe daraus meine Artikel. Aber wenn du meinen Artikel kennst, ja, also wenn du meinen Artikel kennst und den anderen liest, dann denkst du, Moment, das habe ich doch eben schon mal gelesen. Also es ist auch nicht wortwörtlich das Gleiche, es ist nicht abgeschrieben, aber es ist einfach chronologisch genauso aufgebaut. Und mein Artikel ist halt so, es ist nicht chronologisch in Form von, ich erzähle von früher, von heute, von morgen, dass diese Reihenfolge einfach so sein muss. Ich habe einfach die Reihenfolge von verschiedenen Fahrzeugen und die ist einfach die gleiche. Die aber chronologisch in keinem Zusammenhang stehen. Schwierig. Ich schicke dir den Artikel gerade mal rüber, dann können wir da mal kurz drüber quatschen und du sagst mir, ob du überhaupt davon schon mal was gehört hast. Beziehungsweise, bevor ich dir den Link schicke, AMG, weißt du, gehe ich mal von aus, das war ist ja mittlerweile Bestandteil von Mercedes-Benz. Früher haben die ja ihr eigenes Süppchen gekocht. Weißt du denn, ob die nur mit Mercedes-Fahrzeugen gearbeitet haben, bevor die dazugehört haben, oder weißt du es nicht?
Kann ich dir nicht erzählen, weiß ich nicht.
Gut, dann schau dir mal den Artikel an und staune. Es war nämlich tatsächlich so, noch weit bevor Mercedes und AMG gemeinsame Sache gemacht haben im Tuning-Bereich, also wirklich so Anfang der 80er, hat AMG sehr, sehr, sehr viel gemacht für Geld. So, also das heißt, wenn du gekommen bist und wolltest was von denen, dann haben die gesagt, nee, du hast kein Mercedes, das machen wir nicht. Die waren relativ offen für verschiedenen Kram. Und so haben die auch, was hier sehr unbekannt ist, weil auch nur in den asiatischen Räumen überhaupt offiziell zu kaufen war, haben die sich auch an Mitsubishi und Honda versucht und haben da ein paar Fahrzeuge auf die Beine gestellt. Also es gibt den schönen alten 80er Jahre Mitsubishi Galant als AMG und es gibt ein Mitsubishi Debonair, heißt der, zumindest geschrieben. Das Modell kenne ich so gar nicht, das war komplett neu für mich. Jetzt weiß ich auch nicht, ob das was Regionales war und es diesen Wagen hier grundsätzlich gar nicht gab. Den gab es aber auch als AMG-Version und es gab einen Honda, einen kompakten Honda CRX, auch als AMG.
Das ist ein Ding, das habe ich auch noch nie gehört.
Die Dinger sind mega selten. Die Tuning-Teile mega selten, die ganze Verspoilerung, die Typenschilder, super, super schwierig irgendwo zu finden. Prospekte zu diesen Fahrzeugen, da suchst du dir einen Wolf, also ich habe das ein oder andere mittlerweile zusammen. Der Nino hat auch die originalen Prospekte von AMG mittlerweile in seiner Sammlung drin. Auch mega selten zu kriegen, Katastrophe. Ich glaube, das letzte Prospekt, das hatte ich ihm vermittelt, das kam aus Dubai, da haben wir das gefunden. Und also das ist krass, also wirklich, das ist halt wirklich so ein unnützes Wissen, was ich echt spannend finde, weil die super unbekannt sind. Also AMG hat ja in den 60er Jahren, Ende der 60er, ich glaube 1967 circa, haben die angefangen so als Ingenieurbüro für Umbauten, wo du dann wirklich so als Auftragsarbeiten abgeben konntest. Und dann haben die sich halt zwar mit verschiedenen Fahrzeugtypen beschäftigt, aber es war halt komplett typenoffen im Endeffekt. Und dann haben die sich halt, um auch Bekanntheit zu erlangen, halt einfach mit denen zusammengetan, die von denen was wollten. Und so war halt Mitsubishi am Anfang mit dabei, Honda war dabei. Und dann kam das erstmal so auf, dass die sich dann irgendwann halt auf Mercedes überhaupt konzentriert haben. Und dann sind halt auch vorher halt Fahrzeuge entstanden, von denen kaum einer was weiß. Also wir reden von manchen Fahrzeugen, wo irgendwie 500 Stück entstanden sein sollen. Andere von einem Typ liest man so von um die 300. Also wir sind auf jeden Fall bei jeder Variante von diesen asiatischen AMGs, nenne ich es jetzt einfach mal, sind wir halt extrem weit weg von der Stückzahl von 1000. Also bei dem Honda beispielsweise liest man immer mal wieder so von um die 200 Stück. Und bei den Mitsubishi so um die 500, also eigentlich, wenn man sie alle zusammennimmt, hat man gerade mal die 1000 Fahrzeuge. Und denen mal irgendwie zu begegnen, unabhängig davon, ob sie überhaupt noch alle existieren, ist natürlich extrem schwierig. Also live gesehen habe ich natürlich auch noch kein Fahrzeug. Mal in der Auktion hat man schon mal ein Fahrzeug gesehen. Und wie gesagt, wenn man da irgendwie Prospekte irgendwie finden will, ist das schon mal extrem schwierig. Da weiß ich, da hat der Nino Jahre nachgesucht und der sammelt schon sehr, sehr lange Mercedes-Prospekte oder halt auch Tuning-Prospekte, AMG, Carlsen, Lorenzo und so weiter. Und das ist extrem schwierig gewesen, da überhaupt was zu finden. Und ja, so einem Fahrzeug zu begegnen, ist natürlich noch deutend schwieriger. Aber ja, da wollte ich halt nochmal auf meinen Artikel hinweisen. Der ist, um ihn vorzulesen, das macht wenig Sinn, den könnt ihr euch bei Interesse einfach gerne mal angucken. Wir verlinken den hier nochmal und ihr werdet den anderen Artikel, der ist, glaube ich, letzten Monat erschienen. Wenn ihr den auch mal lest in diesem bekannten Online-Magazin, werdet ihr manche Textpassagen lesen und würdet denken, das habe ich irgendwie bei MB Baureihen schon mal gelesen.
Naja, das ist dann Zufall, dass du es mitgekriegt hast. Dass du das so direkt vergleichen konntest. Meistens klappt's.
Ja, also du liest es halt und denkst so, komisch. Und ich habe mir tatsächlich beide Seiten nebeneinander mal aufgemacht, um mal zu gucken, so, mir kommt es irgendwie komisch vor, aber nein, es ist nicht abgeschrieben. Alles fein, alles gut. Und wie gesagt, ich muss mir auch meine Infos irgendwo herziehen, aber so die Reihenfolge, also man hätte halt, ob man jetzt erst von Mitsubishi schreibt oder erst von dem Honda, das steht halt chronologisch in keiner Verbindung, ne? Also die hätten halt durchaus auch erstmal den Honda erwähnen können, der halt auch deutlich seltener gewesen ist als die Mitsubishis. Aber die haben halt exakt auch meine Reihenfolge beibehalten. Fand ich interessant. Aber ich nehme es als Ehre.
Tatsächlich wäre das mal interessant, wenn da, wenn man so ein Honda oder Mitsubishi da als AMG mal sehen, das wäre schon abgefahren. Also ich sehe hier gerade so ein Ballard Sport CRX.
Genau.
Den finde ich auch schon. Also ich kenne den wohl cool, so. Ja. Genau, also wenn der dann als AMG da noch irgendwo lang pfeift, das nicht schlecht.
Vor allen Dingen, der Gag war vor ein paar Jahren, wo ich da auch noch gar nicht so im Thema war, wo das so aufgekommen ist, dass ich mich damit beschäftigt habe, um mal zu gucken, gab es das, was gibt es. Da sind so Bilder da im Internet kursiert und die Leute haben alle gesagt, ach, da hat einer auf sein Mitsubishi AMG geklebt, haha, wie witzig. Und dann kam mal irgendeiner, der wusste es besser und sagt, hör mal, ich weiß zwar nicht, ob dieser Wagen original ist, aber es gab das tatsächlich. So, also fangt man nicht an zu lachen, sondern recherchiert mal ein bisschen. Und das ist schon krass. Und wenn du dir diesen Mitsubishi Debonair V3000 Royal AMG anguckst, das ist halt eine Schrankwand, das ist halt eine viereckige Kiste mit einer AMG-Verspoilerung. Also der sieht auch schon krass aus, finde ich. Und
welcher
der passt
Wagen?
Mit diesem, der, wenn du in meinem Artikel ein bisschen runterscrollst, vor dem Honda, ist ein Bild in dem Artikel zu dem V3000. Das ist halt eine viereckige weiße Kiste. Und wenn du dir so 80er Jahre Japan-Tuning anguckst, das passt da halt voll rein. Das ist mega.
Dieser Debonair.
Genau.
Ah, ja. Ja. Also ich sehe gerade, ich habe das mal, so viel nochmal dazu. Ich habe das gerade eingegeben. Ich muss gerade gucken, wo war das jetzt? Mensch, wo war das denn jetzt? Finde ich.
Ihr müsst wissen, der Jörn hat 38 Bildschirme vor sich, da muss man manchmal suchen, wo das Fenster offen ist.
Ja, so ähnlich. Also ich habe jedenfalls gerade eben eingegeben, CRX, also hier Honda Ballard Sports CRX und dann einfach mal danach AMG. Und tatsächlich sagt dann die KI, kann ich mal vorlesen, das ist gleich der erste Eintrag, es gab eine Zusammenarbeit zwischen Honda und den deutschen Unternehmen AMG vor der Übernahme durch Mercedes-Benz, die zu einem, ach witzig, jetzt bin ich gerade im Lesen, sehe ich gerade, jetzt hat er den, ich habe das jetzt nochmal eingegeben, aber zweimal AMG. Also jetzt steht hier nämlich genau das, was auch in deinem Beitrag, in deinem Artikel steht und so weiter, dass da eben der Honda ist ein Sportwagen, der in Japan als Ballard Sports verkauft wurde, der aber eine andere Geschichte als der Honda Ballard AMG hat, da er nicht von AMG modifiziert wurde, der andere. So, eben gerade habe ich dasselbe nochmal auch gemacht und da war dann die AMG Aussage nämlich durch die KI widerlegt worden.
Ja, mega.
Es ist ja ein Ding, dass ich das AMG. Ja. Genau, da. Das AMG in ihrer Anfrage scheint eine Befehlbezeichnung zu sein, dass es sich bei der Tuning-Marke von Mercedes-Benz handelt und nichts mit der. Mit dem Honda CRX zu tun hat. Der CRX war ein Sport-Kompaktwagen, der von Produzierenden. Das ist ja ein Ding. Wenn du eingibst bei Google Honda Ballard Sport CRX AMG, dann sagt er, das hat nichts mit AMG zu tun, der Honda Sport so und so, der Ballard. Wenn du das AMG zweimal eingibst, also Honda Ballard Sport CRX AMG AMG, dann sagt er, jo, das Ding ist mal mit AMG zusammen produziert worden. Also das ist eine spezielle Line, ne? Ja. Das ist ja witzig, ist ja Zufall, dass ich das gerade rausfinde, aber ja.
Also, ja, also das ich, ist, da, ich das weiß, ist dass ich da dieser
KI-Geschichte.
Ja, das ist mega, das ist keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich bei der Recherche darüber, gerade bei dem Honda, bin ich über Sachen gestolpert. Also wir haben definitiv einen Prospekt von dem Wagen und das ist japanisch, ein japanisches Prospekt. So. Das habe ich auch so im Endeffekt dann halt in den Artikel verfasst. Das müsste ich mal mit dem anderen Artikel vergleichen, was die geschrieben haben. Weil dieser Honda Ballard, den gab's, also das ist eigentlich ein Civic. Ist aber in Südafrika, war der auf dem Markt als Honda Ballard. Ist aber ein Civic, der hieß nur da nicht Civic. So, du findest aber verschiedene Aussagen darüber, wie das mit diesem AMG-Modell gewesen sein soll. Der Gag ist aber, wenn der nur in Südafrika Ballard hieß, warum gibt es dann einen offiziellen Prospekt, der nicht afrikanisch ist, sondern japanisch, wo der als Honda Ballard drin steht? Macht gar keinen Sinn. Also da sind wir nicht so ganz hintergekommen. Also ob jetzt Ballard oder Civic, ist das gleiche Fahrzeug, er hieß halt nur unterschiedlich. Ne? Das ist so wie mit Opel und Vauxhall oder mir fällt jetzt gerade keine Modellbezeichnung ein, wo einfach das Modell anders hieß, aber das gab es ja auch öfters schon einmal, dass dann das Modell einfach anders gehießen hat in verschiedenen Ländern. Das hing oft damit zusammen, dass beispielsweise das missverständlich war, dass die Fahrzeugbezeichnung in einer anderen Sprache irgendwas Dummes hieß oder was Beleidigendes oder was auch immer. Wie das jetzt in dem Falle war, weiß ich natürlich nicht, aber wie gesagt, das ist im Prinzip, reden wir da von dem Civic, aber der hieß in diesem Prospekt halt tatsächlich nicht so. Und angeblich, auch in Wikipedia steht es drin, dass dieser Wagen halt nur für den südafrikanischen Raum gebaut wurde. Kann ich so nicht ganz nachvollziehen, aber wir reden trotzdem vom gleichen Fahrzeug.
Ja, ist schon ein Ding, ne? Also das, ich versuche hier auch gerade so ein bisschen das zu ermitteln, aber du bist dann auch gar nicht mehr sicher, was ist jetzt irgendwie hier noch KI und was ist irgendwie, also ich meine, prinzipiell ist es KI immer das Erste, das ja auch gekennzeichnet. Aber trotzdem kannst du da irgendwie nicht so richtig was rausfinden. Also AMG ist die Bezeichnung für die Performance-Abteilung von Mercedes-Benz und hat keine Verbindung zum Honda CRX. Steht hier jetzt wieder. Das ist so ein KI-Ding. Naja, gut, aber da kann man sich dann eben nicht drauf verlassen. Wie wir sehen, wie wir wieder mal sehen. Ja. Aber schönes Ding. Also das tatsächlich war mir auch nicht bekannt. Überhaupt nicht. Noch nie.
Finde ich nämlich auch. Fand ich ganz cool. Und auch der Artikel, der wurde ganz gerne gelesen. Und da bin ich halt, wie gesagt, jetzt in den letzten zwei Wochen bin ich halt über diesen anderen Artikel gestolpert und war ein wenig verwundert.
Weiter geht's mit der zweiten Folge Mein Benz und ich in der nächsten Woche. Da werden wir all die Dinge auflösen, die wir heute angefangen haben. Und ich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es bedeutet uns unglaublich viel, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Das hilft uns enorm weiterhin, spannende Inhalte zu liefern. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut gerne auf www.mb-baureihen.de/podcast vorbei. Dort haben wir eine einfache Anleitung für euch. Vergesst auch nicht, den Podcast kostenlos auf eurem Podcast-Player zu abonnieren. So verpasst ihr keine zukünftigen Folgen und für uns verbessert sich das Ranking. Erzählt gern euren Freunden und Bekannten von uns und empfehlt uns weiter. Wir sagen Danke. Und bis zum nächsten Mal.